Deutschlandfunk, das war der Tag.
Im Studio ist Friedbert Meurer. Einen guten Abend zu später Stunde. Weltweit herrscht immer noch Entsetzen angesichts der Bilder und Videoaufnahmen aus einem Vorort von Kiew. Die Aufnahmen aus Bucha sind so schrecklich und erinnern zum Teil an die Massaker an Bosnien in Srebrenica. Diese Verbrechen in Bosnien haben zu zahlreichen Urteilen und Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof geführt. Ob das im Fall Bucha auch irgendwann einmal so sein wird, das wird man sehen. Zumindest wird es von vielen Seiten gefordert, vor allem vom ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky heute per Videoschaltung vor dem UNO-Sicherheitsrat. Bucha und die Folgen, auch heute Abend ist das dominierende Thema in Das war der Tag. Mit Informationen zu den Ermittlungen vor Ort, zu den weiteren geplanten Sanktionen gegen Russland, die EU-Kommission vorschlägt, zu den Diskussionen bei der UNO und mit einem Interview mit dem Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte. Mit ihm will ich reden über die Vorwürfe der ukrainischen Seite gegen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Außerdem, nur zwei Tage nach dem Wahlerfolg von Viktor Orban, kündigt die EU-Kommission ein Verfahren an gegen die ungarische Regierung wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit. Und zum fünften Mal in Folge ist in Deutschland im letzten Jahr die Kriminalitätsrate gesunken. Die russische Regierung spricht von einer Verschwörung und von einer Inszenierung, aber Fakt ist, dass nach dem Abzug russischer Truppen aus der Region um Kiew zahlreiche Leichen von Zivilisten gefunden wurden und womöglich weitere noch geborgen werden. Vielen waren die Hände auf den Rücken gebunden. Dann wurde ihnen in den Hinterkopf geschossen. Zahlreiche Reporter haben das Grauen gesehen, dokumentiert. Internationale Ermittler sollen folgen. Tilko Gries, weiß man heute mehr über die Gräueltaten von Bucha und was den Zivilisten dort angetan wurde?
Ja, man weiß immer etwas mehr durchaus. Es werden nach wie vor noch Massengräber gefunden, in denen es gelang, zum Beispiel während der Besatzung durch russische Truppen erschossene Tote zu begraben. Aber vielfach ist das ja nicht gelungen, weil es zu gefährlich war, die Menschen zu begraben. Und was vielleicht noch wichtiger ist, es gibt immer mehr Zeugenaussagen und Zeuginnenaussagen der Überlebenden von Bucha, die erlebt haben, wie Mitbürgerinnen, Mitbürger, Familienmitglieder eben erschossen wurden. Diese Menschen haben überlebt, weil sie in Kellern zum Beispiel sich versteckt haben, weil sie eben nicht ins Kreuzfeuer gerieten, weil sie nicht gefunden wurden. Oder vielleicht auch ein Bürger von Bucha berichtete, er habe nur deshalb überlebt, weil diejenigen, die Schergen, die unterwegs waren, diejenigen gesucht haben, die jünger als 50 war. Und er sei nun 53 und deswegen habe er überlebt, aber er habe seine jüngeren Freunde begraben müssen.
Es gibt Aussagen, wonach vor Ort angeblich eine Einheit des berüchtigten tschetschenischen Anführers Ramzan Kadyrov gewesen sein soll. Gibt es Spuren oder Hinweise, die darauf hindeuten, wer genau die Täter waren?
Was Ramzan Kadyrov und seine Kadyrovzi, also die Kämpfer, die Soldaten aus Tschetschenien betrifft, ja, so gibt es so Zeugenaussagen, die berufen sich darauf, dass sie den Akzent, also tschetschenisch oder russisch mit tschetschenischem Akzent gehört hätten. Ich bin nicht sicher, wie weit das tatsächlich stimmt. Ist es richtig, Kadyrovzi kämpfen in diesem Krieg auch? Ob sie in Bucha waren, das ist nicht klar. Sehr viel wahrscheinlicher ist, dass es tatsächlich eine Brigade war, eine sogenannte motorisierte, bewaffnete Brigade, und zwar die 64. Die wird benannt als eine russische Brigade, die dort diese Gräueltaten verübt haben soll. Sie ist normalerweise stationiert im fernen Osten von Russland. Ich habe die Luftlinien noch mal nachgemessen. Das ist in der Nähe von Chabarovsk. Da ist man schon fast am Pazifik. Das sind 6.900 Kilometer Luftlinie. Also wirklich sehr, sehr weit weg. Und in dieser Brigade sollen sehr viele Burjaten dienen. Das ist eine Ethnie östlich des Baikalsees. Also Menschen, die sehr weit weg sind von der Ukraine. Mit Ukrainern wahrscheinlich auch vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben gesehen haben. Diese Leute sollen also dort gemordet haben. Aber auch das geht eben zurück erst einmal auf Zeugenaussagen.
Die Spuren und Leichen werden jetzt untersucht von ukrainischen Experten. Sind auch schon internationale Ermittler und Fachleute eingetroffen, die jetzt vor Ort in Bucha recherchieren.
Die Organisation Human Rights Watch ist am Ort. Das sind aber nach meiner Kenntnis zunächst einmal ukrainische Mitarbeiter dieser internationalen NGO. Ansonsten gibt es Angebote von außerhalb zu helfen bei der Forensik, bei dem Sammeln von Beweisen. Polen hat sich angeboten, auch aus Deutschland gibt es Angebote. Andere europäische Länder tun das auch. Vermutlich wird es so sein, dass die in den nächsten Tagen dort eintreffen. Und Bucha ist nicht der einzige Ort. Wir wissen, es sind etliche mehr. Und jeden Tag kommen neue hinzu, neue Orte, die befreit worden sind von der ukrainischen Armee. Auch aus zum Beispiel den Orten Konotop oder Lukaschowa oder Nova Bazan. Das ist östlich von Kiew. Wir haben ja über Bucha gesprochen, das ist westlich von Kiew. Östlich von Kiew gibt es auch etliche Orte, in denen Folteropfer und getötete Menschen entdeckt werden, wenn auch nicht in dem Umfang und in der Zahl wie in Bucha.
Die russische Regierung, Tilko Gries, streitet ja alles ab. Das sei eine Inszenierung der Ukrainer. Ist das denkbar, dass die ukrainische Seite das inszeniert haben könnte, jetzt wo die Reporter da waren, wo Human Rights Watch da waren, Interviews geführt haben, Zeugen befragt haben?
Also angesichts der mehr als 400 Leichen, angesichts der vielen Zeugenaussagen, ist das nicht denkbar. Nein, es gibt dazu die Satellitenaufnahmen, von denen wir heute erfahren haben. Das sind amerikanische Satelliten, also von einem amerikanischen Unternehmen Satellitenaufnahmen, die von Mitte März stammen. Und schon Mitte März sind an manchen Straßenkreuzungen, an manchen Straßenabschnitten schon Leichen zu sehen, die auch jetzt noch nach dem Abzug der russischen Armee immer noch zu sehen waren. Also diese Menschen, die man nicht hat beerdigen können. Also es gibt viele Hinweise darauf, dass es genauso gelaufen ist, dass das nichts Gestelltes ist und nichts Inszeniertes von Seiten der ukrainischen Seite.
Tilko Gries, danke schön für diese Erläuterungen. Der Angriff Russlands auf die Ukraine und jetzt die Kriegsverbrechen von Bucha, sie markieren das, was Bundeskanzler Olaf Scholz als Zeitenwende bezeichnet hat. Vor dieser Zeitenwende setzen die früheren Bundesregierungen auf Wandel durch Handel. Aus der Ukraine gibt es deswegen scharfe Kritik an der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel und noch mehr an dem amtierenden Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Steinmeier selbst hat sich dagegen, so der Bericht von Stefan Detjen, heute Morgen im ZDF zur Wehr gesetzt.
Das ist eine bittere Bilanz, vor der wir stehen. Und zu dieser bitteren Bilanz gehört auch die Fehleinschätzung, dass wir und auch ich gedacht haben, dass auch ein Putin des Jahres 2022 am Ende nicht den totalen politischen, wirtschaftlichen, moralischen Ruin hinnehmen würde, des Landes hinnehmen würde für seine imperialen Träume oder seinen imperialen Wahn.
Steinmeier sprach von einem mehrfachen Scheitern deutscher Politik.
Wir sind gescheitert mit dem Bemühen der Errichtung eines gemeinsamen europäischen Hauses, die große Vision von Gorbatschow. Wir sind gescheitert mit dem Bemühen, Russland einzubinden in eine europäische Sicherheitsarchitektur. Wir sind gescheitert mit dem Bemühen der Charta von Paris, auch Russland mitzunehmen auf dem Weg Richtung Demokratie und Menschenrechten.
Steinmeier zeichnete in seinem selbstkritischen Rückblick das Bild eines russischen Präsidenten, der sich gewandelt hat. Man müsse zwischen dem Putin unterscheiden, der 2001 mit seiner Rede im Bundestag den Eindruck erweckt habe, es gebe die Chance für einen gemeinsamen Weg, und dem, so Steinmeier wörtlich, eingebunkerten Kriegstreiber Putin 2022. Es sei in den vergangenen 20 Jahren etwas passiert, worüber wir länger nachdenken müssen, sagte Steinmeier und gestand zu, dass andere den Wandel Putins früher erkannt hätten.
Es gab unterschiedliche Einschätzungen und die Warnungen, das ist wahr, von unseren osteuropäischen Partnern hätten wir ernster nehmen müssen, insbesondere was die Zeit nach 2014 anging und den Ausbau der Nord Stream Pipeline 2.
Der Bundespräsident reagiert damit, ohne es offen anzusprechen, im zeitlichen Zusammenhang aber deutlich erkennbar, auf die massive Kritik, die der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andriy Melnyk, zuletzt am Wochenende in mehreren Interviews an der deutschen Russlandpolitik im Allgemeinen und Frank-Walter Steinmeier im Besonderen formuliert hatte. Melnyk hatte Steinmeier als Zentral- und Schlüsselfigur eines deutsch-russischen Beziehungsnetzwerks dargestellt. Heute Morgen antwortete Melnyk im Deutschlandfunk auf die Äußerungen des Bundespräsidenten. könnten.
Ich glaube, das ist ein erster Schritt. Für uns ist wichtig, dass jetzt Taten folgen diesen Aussagen und diese Taten fehlen.
Der Bundespräsident müsse jetzt die Bundesregierung auffordern, die Sanktionen gegen Russland weiter zu verschärfen, sämtliche Energielieferungen zu stoppen, alle russischen Banken vom internationalen Zahlungssystem abzukoppeln und auch weitere schwere Waffen zu liefern.
Stefan Detjen aus Berlin. Und mitgehört hat Karl Rudolf Korte, Politikprofessor an der Universität Duisburg. Essen. Er hat unter anderem auch ein Buch geschrieben über die Gestaltungspotenziale der Bundespräsidenten. Guten Abend, Herr Korte.
Guten Abend, Herr Meurer.
Wie sehr, glauben Sie, schadet das dem amtierenden Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, dass ihm diese alte Politik als Außenminister jetzt so zum Vorwurf gemacht wird?
Ich sehe nicht, dass es ihm wirklich schadet, weil er jetzt seine Schlussfolgerung daraus gezogen hat. Also es ist eine Art von persönlicher Schadensbegrenzung, die er mit seiner Einlassung gestern und heute betrieben hat. Und insofern hat er versucht, da in die Offensive zu gehen, denn es ist ein Fehlereingeständnis und das macht ja nicht jeder.
Sie glauben, das ist so diese Geste, dass ein Politiker einen Fehler eingesteht, das reicht aus, um zu sagen, ja, das anerkennen wir jetzt und lassen es dabei bewenden?
Ja, weil es ja nicht irgendein Politiker ist. Erstmal ist ein Vollblutpolitiker, der eben Kanzleramtschef war oder schon Chef der Staatskanzlei in Hannover unter Schröder, der Außenminister war, Fraktionsvorsitzender. Insofern kommen diese Leute immer mit einer langen politischen Geschichte in ein Amt. Nicht immer. Gauck war da die Ausnahme und das hat eben Vor- und Nachteile. Gauck hätte Probleme gehabt, die Regierungsblockade irgendwie aufzulösen, weil er sich parteipolitisch nicht auskannte. Also es hat immer Vor- und Nachteile. Ich sehe hier die Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft in Transformationsprozessen hängt auch davon ab, dass wir Fehler zulassen und sie uns eingestehen. Und da finde ich, ist das hilfreich, weil wenn der Staatsoberhaupt damit anfängt, das auch mal vorzumachen.
Nun, die Transformation ist natürlich beachtlich. Gerade jetzt zu Beginn der zweiten Amtszeit des Bundespräsidenten eine Zeitenwende. Eine solche Wende, wie es wahrscheinlich in der Geschichte der Bundesrepublik alle 10, 20, 30 Jahre gibt, bleibt da nicht doch etwas haften an dem Bundespräsidenten, dass er dafür einen folgenschweren Fehler der deutschen Politik steht?
Na, er steht dafür, was wir alle durchmachen, nachholendes Verstehen. Und das transportiert er damit, dass er auch versteht, wo, in welchem Punkt er sich geirrt hat mit vielen anderen zeitgleich, nicht als Einzigster. Und dass er jetzt von oben praktisch als Staatsoberhaupt diesen Fehler zugibt, finde ich, ist hilfreich, um die Probleme zu lösen, die mit der Transformation zusammenhängen. Das ist, es korrigiert den Fehler nicht, aber aus dem Fehler zu lernen heißt, richtige Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Also die Entscheidungsqualität verändert sich, wenn man fehlerfreundlicher agiert. Es hängt auch an uns, wie wir als Wählerinnen und Wähler damit umgehen, ob wir Politiker akzeptieren, die Fehler eingestehen. Merkel hatte ja diese berühmte, in der Pandemie, diese Osterruhe dann korrigiert und erstmals offiziell in einer Pressekonferenz gesagt, das ist ein Fehler, den habe ich persönlich zu verantworten. Das hat ihr nicht wirklich geschadet. Das ist besser, als floskelhaft das zu überspielen oder sich jetzt vor sich hertreiben zu lassen.
Also diese Entscheidung, sich zu entschuldigen, auf jeden Fall richtig, sagen Sie. Der Bundespräsident möchte ja die zweite Amtszeit dadurch geprägt wissen, dass er sozusagen ganz besonders für die Demokratie und gegen Populismus, gegen Verschwörungsströmungen vorgehen will. Er will mehr aufs Land gehen, sozusagen. Aber jemand, der die größte Gefahr für unsere Demokratie unterschätzt hat, ist es dann schwierig für ihn, vor anderen Gefahren für die Demokratie zu warnen?
Ja, das ist eine gute Überlegung. Er hat immerhin am 13. Februar bei seiner Wiederwahl auch gesagt, und dafür trägt Russland die Verantwortung, also für die Militarisierung, für das, was sich drohte zu entwickeln. Also er war da schon sehr russlandkritisch, aber ich sehe das nicht als Ballast. Es ist ein Demokratiemissionar, der in diesen Tagen vielleicht dadurch glaubhafter wird, denn der Wert der Freiheit, der Wert der Sicherheit der kein Alltagsgeschenk ist, sondern was wir uns erarbeiten müssen im Sinne der Wehrhaftigkeit, wird ja jetzt erst durch den Krieg uns wieder bewusster. Und ihm offenbar auch, sodass er nicht Pathos gebrauchen kann, sondern jetzt Realpolitik demonstriert. Und das gelingt, glaube ich, am besten, wenn man auch Fehler zugibt und nicht so tut, als hätte man immer schon auf der richtigen Seite gestanden. Ich finde den Umkehrschluss interessant. Wo müssen wir heute aufpassen, dass wir nicht schon wieder irren, dass wir alle insgesamt in die falsche Richtung laufen? Wo ist also die Auseinandersetzung auch mit Verunsicherungsfähigkeit? Auch das müsste von so einem Amt ausgehen, uns nicht immer sicher fühlen zu lassen. Nicht im Sinne einer konkreten Bedrohung, aber dass wir in unserer Urteilsfähigkeit immer uns auf der richtigen Seite fühlen. Da muss er dafür sorgen, immer eine andere Perspektive auch einzunehmen.
Aber da stand er auf der falschen Seite, was die Urteilsfähigkeit angeht. Oder ist das zu hart geurteilt?
Nein, so hat er das heute ja und gestern auch eingeräumt. Aber mit vielen anderen Politikern im Land, auch mit der Bundeskanzlerin, auch im internationalen Konzert mit den ein oder anderen Ländern, er war ja nicht völlig isoliert mit dieser Position. Aber dass er jetzt in die Offensive geht, finde ich hilfreich, sich nicht wegduckt, sondern praktisch damit auch Verantwortung für den Fehler übernimmt.
Verstehen Sie, warum Frank-Walter Steinmeier jetzt so ins Visier der Kritik geraten ist, vor allen Dingen der ukrainischen Seite, aber nicht nur? Verantwortlich für die Außenpolitik der letzten 15, 17 Jahre war ja nun mal auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel, über die viel weniger geredet wird. Warum wird so wenig über Angela Merkel geredet und ihre Verantwortung?
Das stimmt, das ist sehr personalisiert an ihm. Es hängt schon, denke ich, damit zusammen, dass er ja als Sozialdemokrat hier in das Blickfeld geraten ist, weil mit in der Linie Schröder und der sozialdemokratischen Außenpolitik hier aus Sicht der Ukraine die größten Fehlperzeptionen existieren, weniger jetzt im Hinblick auf die Union. So erkläre ich mir das.
Karl Rudolf Korte, Politikprofessor von der Universität Duisburg-Essen bei uns in der Sendung. Das war der Tag. Besten Dank und eine gute Nacht Ihnen, Herr Korte. Dankeschön.
Danke, Herr Maurer.
Das Massaker von Bucha. Es führt dazu, dass die Sanktionen gegen Russland noch weiter verschärft werden. Nicht so weit, wie die Ukraine es fordert, also Verzicht auf russisches Gas. Aber immerhin soll es wohl demnächst einen Importstopp der EU gegen russische Steinkohle geben. Aus Brüssel berichtet Klaus Remme.
Dieses fünfte Sanktionspaket hat es in sich und auch wenn nicht erst seit dem Wochenende daran gearbeitet wurde, die Bilder aus Bucha haben Eindruck hinterlassen.
The four packages of sanctions have hit hard, but clearly. In view of events, we need to increase our pressure further.
Vier Sanktionspakete hatten massive Auswirkungen, doch angesichts der Ereignisse müssen wir den Druck erhöhen. So leitete Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Details der neuen Vorschläge ein.
We will impose an import ban on coal from Russia. Worth 4 billion euros per year.
Das Importverbot von Kohle aus Russland markiert eine neue Sanktionsebene. Nicht so sehr wegen des Volumens von 4 Milliarden Euro, die EU bisher jährlich dafür zahlte, sondern weil die Kommission damit erstmals russische Energielieferungen ins Visier nimmt. Die Achillesferse für manche EU-Staaten, wenn es um Sanktionen gegen Russland geht. Für einen sofortigen Lieferstopp von Kohle, Öl und Gas aus Russland sind den Regierenden nicht nur, aber auch in Deutschland die Abhängigkeiten zu groß. Doch alle wissen, russische Kohle ist einfacher zu ersetzen als Öl, Öllieferungen wiederum sind einfacher zu ersetzen als Gas. Kein Wunder also, wenn man sich in Brüssel zunächst die Kohle vorgenommen hat, aber ein Anfang ist gemacht und der könnte sich entwickeln.
We're working on additional sanctions, including on oil imports.
Auch um Öllieferungen könnte es bald gehen, kündigte Ursula von der Leyen an. Neben dem Importstopp für russische Kohle schlägt die Kommission im aktuellen Paket Hafensperren für russische Schiffe vor, mit Ausnahmen für die Lieferung von Lebensmitteln, humanitären Gütern und Energie. Sanktionen gegen russische Banken sollen verschärft werden. Zusätzliche Handelsbeschränkungen sind vorgesehen. Ausfuhrverbote etwa für Hochtechnologie, Volumen 10 Milliarden Euro. Dazu Importverbote für Holz, Zement, Wodka und Meeresfrüchte, Volumen über 5 Milliarden Euro. Vorgeschlagen wird weiterhin eine Ausweitung der personenbezogenen Sanktionen gegen das Umfeld von Wladimir Putin.
These atrocities cannot and will not be left unanswered.
Diese Kriegsverbrechen bleiben nicht ohne Antwort, versicherte Ursula von der Leyen. Zusammen mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell will sie noch in dieser Woche nach Kiew reisen. Die neuen Sanktionsvorschläge wiederum müssen jetzt von den 27 Mitgliedsländern beschlossen werden, um in Kraft treten zu können.
Klaus Remmer, Kritiker halten ja der Bundesregierung vor, bei allen Sanktionen den anderen Staaten hinterherzulaufen. Beim Gas sieht sich Deutschland sogar langfristig nicht imstande mitzuziehen. Aber für einen Stopp für russische Steinkohle, dafür gibt es offenbar die Zustimmung aus Berlin. Jörg Münchenberg weiß mehr.
Die Bundesregierung unterstützt den Vorschlag der EU-Kommission für einen sofortigen Kohleimportstopp aus Russland als Reaktion auf die Gräueltaten im ukrainischen Butscha. Obwohl gerade Berlin bislang eher zögerlich in der Debatte um Energiesanktionen aufgetreten ist, angesichts der hohen Abhängigkeit gerade von russischen Gaslieferungen. Doch bei der Kohle werde man mitziehen, bekräftigte heute Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen. Da sei man sich auch mit den EU-Partnern einig.
Dass wir als Europäische Union den Komplettausstieg aus fossiler Energieabhängigkeit von Russland gehen, beginnend bei Kohle, dann Öl und dann Gas.
Der Kurs wird auch von den Ampelparteien mitgetragen. Allerdings lässt sich der russische Kohleimport auch deutlich einfacher durch andere Anbieterländer ersetzen. Beim Gas deckt Russland weiterhin 40% der deutschen Importe ab, weshalb auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich heute davor warnte, dieses Sanktionsschwert schon demnächst zu ziehen.
Das kann natürlich nicht sein, dass wir in Deutschland schwächen, den Wirtschaftsstandort Deutschland schwächen, dass wir in eine massive dann auch Rezession, aber auch Inflation gehen würden mit bestimmten Entscheidungen. Dennoch bin ich der festen Überzeugung, wird vieles auch abgestimmt zwischen den europäischen Regierungen und das ist gut.
Der ukrainische Botschafter Andriy Melnyk hatte dagegen zuvor im Deutschlandfunk gefordert, Berlin müsse endlich auch harte Energiesanktionen gegen Moskau verhängen. Auch mit den bisherigen Waffenlieferungen ist die Ukraine nicht zufrieden. Mit Panzerfäusten, Stahlhelmen und Flugabwehrraketen, so Melnyk, sei es nicht mehr getan.
Das sind die Waffen, die wir noch vor dem Krieg angefragt haben. Was wir heute brauchen, sind schwere Waffen, sind Panzer, gepanzerte Wagen, sind Artilleriesysteme, Mehrfachraketenwerfer, das, womit man auch die Gebiete im Süden, im Südosten auch befreien kann.
Die Außenministerin sagte immerhin inzwischen zu, dass weitere Waffenlieferungen geprüft werden sollen. Darunter auch solche Waffen, so Baerbock, die Deutschland bislang nicht geliefert hat.
Wir sagen nicht nein, sondern wir schauen uns an, was es für Lösungen gibt. Und zwar gemeinsam als EU, als NATO und vor allen Dingen als G7-Partner.
Der Verweis auf eine abgestimmte Vorgehensweise kommt nicht von ungefähr. Gebrauchte deutsche Schützenpanzer vom Typ Marder etwa müssten erst einmal umfassend überholt werden, was erhebliche Zeit dauern würde. Eigene Fahrzeuge kann und will die Bundeswehr aus Eigenbedarfsgründen wiederum nicht abtreten. Weshalb Unionsfraktionschef Friedrich Merz heute ein Machtwort von Kanzler Scholz forderte.
Ich möchte den Bundeskanzler von dieser Stelle aus auffordern, das jetzt selbst in die Hand zu nehmen und dafür zu sorgen, dass nicht das Wirtschaftsministerium, das Verteidigungsministerium, das Außenministerium sich hier gegenseitig die Verantwortung zuschieben. Das ist Chefsache.
Aus den Reihen der Ampel hieß es heute dagegen, es gebe letztlich nur wenige Länder, die mehr Waffen an die Ukraine geliefert hätten als Deutschland.
Jörg Münchenberg. Der UNO-Sicherheitsrat hat sich heute mit dem Krieg gegen die Ukraine und den Gräueltaten von Butscha befasst. Zugeschaltet per Video aus Kiew war der ukrainische Präsident Selenskyj. Antje Passenheim aus New York.
Es waren grausame Bilder, die der ukrainische Präsident den Mitgliedern des Sicherheitsrats von seinem Besuch in Butscha mitgebracht hatte, in Worten und in Videoaufnahmen. Gequälte, verstümmelte, teils verbrannte Kinder, Frauen, Männer. Selenskyj beschwor, die Welt habe jetzt gesehen, was Russland in Butscha getan habe, aber die Welt habe noch nicht gesehen, was russische Soldaten in anderen besetzten Städten und Regionen des Landes getan hätten. Russland müsse für die Gräueltaten zur Rechenschaft gezogen werden. Selenskyj forderte einen sofortigen Kriegsverbrecherprozess gegen das Militär. Russische Invasionstruppen hätten in der Ukraine die schlimmsten Kriegsverbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg begangen. Moskaus UN-Botschafter Wassili Nebenzia wies das alles zurück. Er sprach von unbegründeten Anschuldigungen und Lügen. Es gebe keine Augenzeugen. Die Leichen auf den Fotos aus Butscha seien direkt nach dem Rückzug des russischen Militärs noch nicht dort gewesen. Dafür gebe es Videobeweise. Solche Vorwürfe empfanden die meisten Mitglieder des Rats als zynisch. Washingtons UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield erklärte, es werde jeden Tag deutlicher, wie wenig Russland die Menschenrechte respektiere. Deshalb forderten die USA und andere Mitgliedstaaten, dass Russland aus dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen ausgeschlossen wird. Darüber soll voraussichtlich am Donnerstag in der UN-Vollversammlung abgestimmt werden.
Diese Forderung, Russland aus dem UNO-Menschenrechtsrat auszuschließen, wird auch von Deutschland unterstützt, berichtet Katrin Hondl aus Genf.
Russland verstößt eklatant gegen das Völkerrecht und gegen die Menschenrechte. Dies sei mit einer Menschenrechtsratsmitgliedschaft nicht mehr zu vereinbaren, sagte Katharina Stasch, Deutschlands Botschafterin bei den Vereinten Nationen in Genf, dem Sitz des Menschenrechtsrates. Wir setzen uns daher gemeinsam mit unseren Partnern dafür ein, dass die UNO-Generalversammlung eine entsprechende Resolution in New York verabschiedet, so Stasch. Darüber hinaus, so die deutsche UN-Botschafterin in Genf, sei es nicht hinnehmbar, dass Russland versucht, den Menschenrechtsrat als Forum zu nutzen, um Desinformation und Unwahrheiten zu verbreiten. Bereits bei der gerade zu Ende gegangenen Sitzung des Menschenrechtsrates in Genf hatte die deutsche Botschafterin gemeinsam mit Dutzenden Vertretern anderer Länder gegen einen Redebeitrag des russischen Außenministers Lavrov protestiert. Als Lavrov mit einer Videobotschaft auf dem Bildschirm des Sitzungssaals erschien, verließen die Diplomatinnen und Diplomaten demonstrativ den Raum. Für eine Suspendierung der Mitgliedschaft Russlands im Menschenrechtsrat in Genf ist eine Zweidrittelmehrheit der UNO-Generalversammlung in New York erforderlich. Im Jahr 2001 hatte die Generalversammlung die Suspendierung Libyens vom Menschenrechtsrat beschlossen. Anders als Libyen ist Russland allerdings ein ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat, dem wichtigsten Gremium der Vereinten Nationen.
Die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen hat, im Verhältnis zur Einwohnerzahl, das kleine Land Moldawien. Eine internationale Konferenz in Berlin will Moldawien dabei jetzt unterstützen. Kai Küstner.
Moldau steht nicht allein. Das ist die Hauptbotschaft, die nach dem Willen der deutschen Außenministerin von der Hilfskonferenz ausgehen soll. Doch Annalena Baerbock war es ein Anliegen, noch ein anderes Signal zu senden.
Kein Land ist Verfügungsmasse. Niemand ist Russlands Hinterhof. Niemand ist dazu verdammt, in ewiger Unfreiheit zu leben, weil die russische Regierung das im nationalistischen Wahn so will,
erklärte Baerbock wörtlich. Die ankündigte, dass die EU auf die russischen Kriegsverbrechen von Butscha mit einem fünften Sanktionspaket antworten werde. Man gehe als Europäische Union den Weg des Komplettausstiegs aus fossiler Energie aus Russland, so die Ministerin. Beginnend bei Kohle, dann Öl, dann Gas. Einen konkreten Zeitplan nannte sie nicht. Mit Hilfen im Wert von insgesamt 695 Millionen Euro wird die internationale Gemeinschaft das vom russischen Krieg gegen die Ukraine besonders betroffene Land Moldau unterstützen. Deutschland hatte für den ukrainischen Nachbarn einen ungebundenen Finanzkredit von 50 Millionen Euro angekündigt, sowie eine Aufstockung des Hilfspakets des Bundesentwicklungsministeriums von 35 auf 40 Millionen Euro.
Übermorgen will der Deutsche Bundestag über die Impfpflicht gegen Corona abstimmen. Bis fast zur letzten Minute wird an einem Kompromiss geschmiedet, der da lauten könnte: Die Impfpflicht gilt nur für alle über 60 Jahre. Lothar Lenz.
Bisher gab es 5 konkurrierende Gesetzentwürfe für die Abstimmung am Donnerstag. 2 gegen jegliche Impfpflicht, 3 im Prinzip dafür, aber mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Die Entscheidung im Parlament soll ohne Fraktionszwang stattfinden. Eine Mehrheit für einen der Entwürfe war bisher nicht in Sicht. Jetzt aber haben Gesundheitspolitiker aus SPD und Grünen offenbar 2 Anträge zu einem zusammengefügt. Der Entwurf befürwortet eine Impfpflicht für Menschen ab 60. Sie gelten als besonders gefährdet für schwere oder tödliche Covid-Erkrankungen. Bis zum Oktober dieses Jahres sollen sie eine Impfung nachweisen müssen. Alle ungeimpften Erwachsenen ab 18 Jahren sollen bis dahin eine Beratung wahrnehmen. Im Sommer soll der Bundestag dann im Angesicht aktueller Infektionszahlen entscheiden, ob er die Impfpflicht wieder lockert oder auch auf Jüngere ausweitet. Wie zu hören ist, kommt der gemeinsame Antrag aus SPD und Grünen Fraktion auch der Union ein Stück entgegen, die in der Debatte stets die Einführung eines Impfregisters in Deutschland gefordert hatte.
Die EU zieht die Sanktionsschraube noch einmal an. Neben dem Kohleimportstopp gibt es weitere Wirtschaftssanktionen. An der Börse führt das zu Kursverlusten. Dorothee Holz aus Frankfurt am Main.
Nervosität, Verunsicherung, das hat den Handel geprägt und hat für Kursverluste gesorgt. Der DAX schloss 0,7% tiefer, fiel auf 14.424 Punkte. Verunsicherung herrschte darüber, welche Folgen die neuen von der EU-Kommission geplanten Sanktionen gegen Russland haben werden. Darunter auch ein Importverbot für russische Kohle, unterstützt von der Bundesregierung. Das wird die deutsche Wirtschaft treffen, so der Deutsche Industrie- und Handelskammertag. Es gebe aber eine breite Zustimmung für die Sanktionen. Ökonomen gehen aber davon aus, dass vor allem die russische Wirtschaft darunter leiden wird. An den Aktienmärkten sorgt es deshalb für Unruhe, weil es die Preise weiter nach oben treiben und die Notenbanken zu energischerem Handeln zwingen könnte. Vor allem die US-Notenbank. Eine Direktorin der Fed machte auf einer Veranstaltung klar, dass die Geldpolitik schnell und deutlich gestrafft werden wird. Belastend wirkte sich auch der wieder steigende Ölpreis aus. Hoher Öl-, hoher Gaspreis. Das macht auch der Autoindustrie zu schaffen. Laut IFO-Institut sind die Erwartungen der Autohersteller und Zulieferer quasi auf einem Tiefpunkt. Der IFO-Indikator für die Erwartungen brach so stark ein wie noch nie. Die Autobauer dürften an der Preisschraube drehen. Das macht auch der Energiekonzern E.ON. E.ON will die Preise für Gas und Strom deutlich erhöhen. Aktien von E.ON wurden genauso wie Autoaktien verkauft. Bei Mercedes-Benz ging es am stärksten runter um 2,7%.
Soweit der Bericht von der Börse mit Dorothee Holz. Viktor Orbán ist klarer Sieger der Parlamentswahlen in Ungarn vom Sonntag. Es ist schon der vierte Sieg des Rechtspopulisten in Folge. Die Opposition klagt, sie hätte keine faire Chance gehabt. Orbáns Medienmacht ist zu groß. Offenbar hat die EU-Kommission diese Wahl abgewartet, um jetzt anzukündigen, gegen Ungarn gibt es ein Verfahren, vor allem wegen der Korruption im Land. Peter Kapern.
Straßburg, der Plenarsaal des Europaparlaments. Kurz vor vier heute Nachmittag. Es läuft die Befragung der Kommissionspräsidentin. Ein neues Format der Plenarsitzung, das genauso erfrischend und spritzig daherkommt wie die regelmäßige Befragung des Bundeskanzlers im Bundestag. Es geht um dieses und jenes und Ursula von der Leyen sucht erkennbar bereits seit 20 Minuten nach einer Gelegenheit, ihre Kernbotschaft zu platzieren. Dann wird ihr endlich die passende Frage gestellt, wie das denn nun weitergeht mit dem Streit um den Rechtsstaat in Ungarn. Von der Leyen fasst die Ereignisse der letzten Monate zusammen und sagt dann den Satz, auf den das Europaparlament seit mehr als einem Jahr wartet.
We have to move on.
Sie will nun also voranschreiten, nachdem das Europaparlament bereits eine Untätigkeitsklage gegen die Kommission auf den Weg gebracht hat, weil sie eben bislang nicht voranschreiten wollte. Jetzt aber kann sie berichten, dass ihr zuständiger EU-Kommissar Johannes Hahn heute die ungarische Regierung darüber informiert hat, dass das sogenannte Rechtsstaatskonditionalitätsverfahren gegen Ungarn förmlich eingeleitet wird.
Commissioner Hahn has today spoken to the Hungarian authorities and informed them that we will now send the letter of formal notification to start the conditionality mechanism.
Es ist das erste Mal, dass die EU-Kommission dieses Instrument anwendet. Aber der Einsatz dieser Waffe gegen einen Rechtsstaatssünder kommt der großen Mehrheit der Europaabgeordneten zu spät. Auch der stellvertretenden Parlamentspräsidentin Katharina Barley von der SPD.
Es ist ein Armutszeugnis, dass das erst jetzt passiert.
Rückblick. Im Dezember 2020 ist der Konditionalitätsmechanismus verabschiedet worden. Er ermöglicht es der EU-Kommission, Mitgliedstaaten Gelder aus dem Brüsseler Haushalt zu sperren, wenn deren Rechtsstaatlichkeit derart deformiert ist, dass Korruption und Unterschlagung zum Nachteil des EU-Budgets nicht ausgeschlossen werden können. Das ist nach Ansicht fast aller EU-Politiker im Falle Ungarns und Polens schon lange der Fall. Trotzdem hat die Kommission das Instrument nicht zum Einsatz gebracht, mit verschiedenen Begründungen. Zuletzt, weil sie nicht den Eindruck erwecken wollte, sich in den Wahlkampf in Ungarn einzumischen. Die Wahl ist gelaufen, Viktor Orbáns Machtposition ist gefestigter als je zuvor und nun startet die Kommission also das Verfahren. Es besteht zunächst einmal aus einem formellen Austausch von Briefen und Argumenten. Frühestens nach 9 Monaten könnten dann tatsächlich EU-Gelder gesperrt werden. Was Polen angeht, schlägt der Kommissionspräsidentin im Plenarsaal großes Misstrauen entgegen. Beiden Ländern, Polen und Ungarn, droht ja nicht nur das Recht, Rechtsstaatsverfahren. Für beide Länder ist zudem die Auszahlung des Corona-Wiederaufbaufonds blockiert worden. Im Falle Polen könnte sich das aber bald ändern, argwöhnt Katharina Barley.
Wir hören hier auf den Fluren in Brüssel und Straßburg, dass die Kommission hart zu Ungarn sein möchte, aber bei Polen nachzugeben gedenkt. Ich halte das für einen fatalen Fehler.
Im Plenarsaal unterstreicht von der Leyen noch einmal ihre Forderungen an Polen. Polen muss die schädlichsten seiner Justizreformen rückgängig machen. Erst dann können die Gelder aus dem Wiederaufbaufonds fließen. Über den Einsatz des Rechtsstaatsmechanismus gegen Polen sagt von der Leyen allerdings nichts.
Peter Kapern. Die Kriminalitätsrate in Deutschland sinkt weiter, jetzt schon zum fünften Mal hintereinander. Das wäre die gute Nachricht. Aber teilweise hat der Rückgang mit der Pandemie zu tun und außerdem die Zahl der Anzeigen wegen sexueller Gewalt gegen Kinder steigt, gegen den sonstigen Trend. Katharina Hamburger aus Berlin.
Deutschland sei ein sehr sicheres Land und ein starker Rechtsstaat. Zu diesem Fazit kommt die Bundesinnenministerin bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik, kurz PKS, 2021.
Wir verzeichnen seit 2016 sinkende Fallzahlen. Im Jahr 2021 waren es knapp über 5 Millionen Straftaten, ein neuer Tiefstwert.
So Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Ein Rückgang der Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr ist beispielsweise mit rund 12% zu verzeichnen bei Diebstählen und auch bei Mord und Totschlag. Straftaten des Waffengesetzes betreffend sind um 12,5% zurückgegangen. Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist um 28% im Vergleich zu 2020 gesunken. Diese Entwicklung habe auch mit der Corona-Pandemie zu tun, weil die Menschen in Deutschland unter anderem mehr zu Hause waren, meint Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, Vorsitzender der Innenministerkonferenz.
Wir haben insgesamt einen langjährigen positiven Trend, dass die Kriminalität nach unten geht. Der war jetzt im vergangenen Jahr besonders stark. Und wir müssen im Auge behalten, dass natürlich, wenn die Corona-Einschränkungen wegfallen, womöglich schon da oder dort wieder etwas mehr Delikte zu beobachten sind.
So CSU-Politiker Herrmann bei der Vorstellung der Kriminalstatistik. Zwar sinkt die Zahl der Fälle in einigen Bereichen, gleichzeitig gibt es in anderen einen starken Anstieg. Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, spricht von einer strukturellen Veränderung der Kriminalität, die sich im Zuge der Corona-Pandemie beschleunigt habe.
Die Eigentumskriminalität ist in den letzten 10 Jahren insgesamt um 37% zurückgegangen. Umgekehrt haben Cybercrime-Delikte sich seit 2015 etwa verdoppelt.
Es gebe eine Verschiebung von einem analogen Hellfeld in ein digitales Dunkelfeld zu Münch. Die Anzeigenquote im Cybercrime-Bereich sei nach Umfragen des BKA extrem niedrig. Der Schaden hingegen enorm. Auch in einem weiteren Bereich ist die Fallzahl gestiegen.
Was mir besonders Sorge macht, ist das entsetzliche Ausmaß der sexualisierten Gewalt gegen Kinder. Die Fallzahlen des sexuellen Missbrauchs und der Delikte im Zusammenhang mit Missbrauchsdarstellungen der sogenannten, ich mag das Wort nicht, aber Kinderpornografie sind deutlich gestiegen und haben sich zum Teil mehr als verdoppelt.
So Innenministerin Faeser. Dies hängt, so BKA-Präsident Münch, auch zusammen mit einer stärkeren Aufklärung in diesem Bereich. Es gebe steigende Hinweise der US-amerikanischen Organisation National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC, denen das Bundeskriminalamt nachgeht. Schon jetzt ließe sich prognostizieren, dass die Fallzahlen weiter steigen werden, so Münch, weil zum einen die eingegangenen Fälle des vergangenen Jahres noch nicht alle bearbeitet sind und sich somit in der Statistik von 2021 nicht wiederfinden, zum anderen verzeichne man jetzt schon eine steigende Zahl von Eingängen in diesem Jahr. Die Bundesinnenministerin hat angekündigt, das BKA zu stärken. Zudem soll die Auswertung der Fälle mit Hilfe von künstlicher Intelligenz verbessert werden, so Faeser. Eine weitere Herausforderung, die im vergangenen Jahr hinzugekommen ist, seien laut Innenministerin Faeser die Ausschreitungen bei sogenannten Corona-Protesten, die bis hin zu exzessiver Gewalt gingen. Dies werde sich dann auch in den Zahlen zur politisch motivierten Kriminalität zeigen, die im Mai vorgestellt werden. In der polizeilichen Kriminalstatistik 2021 spiegelt sich diese Entwicklung laut Innenministerin aber bereits im Anstieg der tätlichen Angriffe auf Vollstreckungsbeamte um rund 6% im Vergleich zum Vorjahr wider.
Katharina Hamburger. Seit Jahrzehnten verbringen reiche Russen und Oligarchen ihren Urlaub unter anderem in Italien und finden sich dort jetzt auf der Sanktionsliste der EU wieder. Und den italienischen Ermittlern gelingt ein Schlag nach dem anderen gegen sie, berichtet Elisabeth Pongratz.
Es ist ein Lob aus dem Mund des Bundesfinanzministers.
Wir wissen,
dass die Gardia di Finanza in den vergangenen Jahren enorme Erfolge bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität erzielt hat.
Im Februar hat Christian Lindner seinen Antrittsbesuch in Rom absolviert. Für die italienische Finanz- und Steuerpolizei nahm er sich besonders viel Zeit.
Die Finanzpolizei in Italien ist ja personell stark ausgestattet. Sie nutzt auch sehr stark die Zusammenarbeit mit anderen Behörden. Hier wird risikobasiert auch das, was an Daten zur Verfügung steht, gezielt ausgewertet.
Mit ihren 60.000 Mitarbeitern darf die Guardia di Finanza vieles tun, um Steuer- und Finanzdelikte zu verfolgen. Eine wichtige Grundlage dafür, so sagt Ivan Gimarusti von der Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore, ist ein Gesetzesdekret von 2007, mit dem Italien Terrorismusfinanzierung verhüten und bekämpfen will. Es wurde mit der Absicht verabschiedet, auf Güter zugreifen zu können, deren Besitzer beschuldigt werden, Terrorismus oder auch allgemein das organisierte Verbrechen zu finanzieren. Es ist keine Strafmaßnahme, sondern eine Verwaltungsmaßnahme. Genau dies kommt jetzt den Ermittlern auf ihrer Jagd nach den russischen Vermögenswerten zugute, wenn deren Besitzer auf der Sanktionsliste der EU stehen. Früh und schnell haben sie zugeschlagen, sei es bei einer Villa in der Toskana, einer Luxusjacht für 530 Millionen Euro im Hafen von Triest oder bei einem Immobilienkomplex auf Sardinien. Nach eigenen Angaben hat die Guardia di Finanza inzwischen Güter im Wert von 850 Millionen Euro eingefroren. Dabei sind die Eigentumsverhältnisse oft verworren und schwer nachzuvollziehen. Doch im Hinblick auf mögliche Steuervergehen können die Behörden schon lange Vermögen überprüfen und damit Eigentümer ermitteln. Wenn man nachweist, dass es zwischen einem Italiener und einer Firma, die ihren Sitz in einem Steuerparadies hat, eine Verbindung gibt, dann muss dieser Italiener seine Steuern in Italien bezahlen. Dadurch hat die Finanzpolizei in Italien eine Macht zu ermitteln, die wahrscheinlich kaum jemand in Europa hat. Gerade im Kampf gegen die Mafia hatten in den 80er Jahren staatliche Verfolger festgestellt, dass der organisierten Kriminalität vor allem beizukommen ist, wenn man auf ihr Vermögen zugreift. Ivan Cimarusti. Deshalb hat der italienische Staat sehr fortschrittliche Gesetze zur Geldwäsche und zu finanziellen Überprüfungen erlassen. So haben wir eine Geldwäschebehörde, die Finanzströme rekonstruieren kann. Auch wurde ein spezieller Ausschuss für finanzielle Sicherheit eingerichtet. Er ist als eine Verbindungsstelle gedacht von verschiedenen Ministerien und Behörden. Auch der Zoll und die italienische Zentralbank sind mit dabei. Der Ausschuss hat weitreichende Befugnisse und so konnte er im Fall der russischen Oligarchen die Einfrierungsmaßnahmen schnell auf den Weg bringen, damit die Guardia di Finanza zuschlagen konnte.
Elisabeth Pongratz, es ist eine Folge des Kriegs in der Ukraine. In Frankreich weisen die Supermärkte vereinzelt leere Regale auf und die Preise steigen. Kai Rienecker.
In Frankreich sind nur vereinzelt leere Supermarktregale zu beobachten. Vor allem auf ein Produkt haben es die französischen Konsumenten derzeit abgesehen: Sonnenblumenöl, der Klassiker für die Friteuse. Die französischen Hersteller von Sonnenblumenöl haben die staatlichen Behörden bereits gefragt, ob sie die Produkte mit etwas geänderter Zusammensetzung, zum Beispiel mit Rapsöl versetzt, anbieten dürfen. Die Logistikkette beim Sonnenblumenöl ist in Frankreich offenbar erheblich gestört. Zwei Drittel der französischen Sonnenblumenimporte kamen bislang aus der Ukraine. Ansonsten trifft es in den traditionell sehr gut aufgestellten französischen Riesensupermärkten die Nudel- und Mehlregale, die mitunter etwas ausgedünnt sind. Am meisten Angst haben die französischen Verbraucherinnen und Verbraucher aber vor den rasant steigenden Preisen. Wegen der hohen Inflationsrate ist der Preiskampf zwischen den Nahrungsmittelkonzernen und den Supermarktketten noch härter als sonst. So kam es zum Beispiel zu leeren Marmeladenregalen der Marke Bon Maman, bei denen die Supermarktleitung Zettel aufgehängt hatte, dass die Preisforderungen der Hersteller überzogen seien und das Regal deshalb erst einmal leer bleiben müsse.
Kai Rienecker, und damit wären wir bei der Presseschau von morgen. Zusammengestellt hat sie Sonja Helmke, Sprecher ist Robert Oschatz.
Das von der EU-Kommission vorgeschlagene europaweite Importverbot von Kohle aus Russland wird in vielen Zeitungen kommentiert. Es ist nach Meinung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die kleinste mögliche Sanktion im Energiebereich, die sich gegen Russland verhängen lässt. In Kombination mit den anderen Maßnahmen, die das neue, mittlerweile fünfte Sanktionspaket der Europäischen Union enthalten soll, wäre der Verlust für Putins Kriegsmaschinerie aber nicht unbedeutend. Trotzdem bleibt, was die Kommission jetzt vorgeschlagen hat, weit unter dem, was sich die Ukraine, einige Regierungen in Osteuropa und Teile der deutschen Öffentlichkeit vorstellen. Sollten die Mitgliedstaaten dem Paket zustimmen, dann behielte Putin fürs Erste seine wichtigste Einnahmequelle, den Export von Öl und Gas nach Europa. Die Süddeutsche Zeitung gibt zu bedenken, dass ein schnelles Gasembargo, Zitat, Staaten wie Deutschland, Italien, Österreich und Ungarn massiv belasten würde und das für lange Zeit. Dies gefährdet die Unterstützung der Bevölkerung. Wenn Sanktionen massenhaft Jobs kosten, könnte die Leidensbereitschaft rasch aufgebraucht sein. Dann scheren vielleicht sogar einzelne Regierungen aus. Die EU riskierte ihre bisher größte Stärke, die bemerkenswerte Einigkeit. Die Augsburger Allgemeine will wissen, wem wäre mit einem nicht zu Ende gedachten Embargo akut geholfen? Diese Frage müssen wir stellen, sie darf aber nicht zum Alibi werden. Denn selbstverständlich ist Deutschland moralisch dazu verpflichtet, an seine Grenzen zu gehen und die Geschäfte mit Putins Wirtschaft so schnell wie möglich einzustellen. Bei Öl und Kohle ist das deutlich leichter zu stemmen als bei Gas. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz rät, trotz allem einen kühlen Kopf zu bewahren. Uns jetzt und für immer von der russischen Gasversorgung abzuklemmen, würde uns nachhaltig schwächen. Ein Deutschland in einer massiven Wirtschaftskrise, wie es sie seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht gab, wäre keine gute Voraussetzung für die Verteidigung der Freiheit. Ein weiteres Thema ist der Wegfall der Isolationspflicht bei einer Corona-Infektion ab dem 1. Mai. Als grob fahrlässig bezeichnen die Nürnberger Nachrichten die Entscheidung der Gesundheitsminister von Bund und Ländern. Hier stiehlt sich die Politik aus der Verantwortung, eine unbequeme Entscheidung zu treffen. Nämlich deren Recht auf freie Bewegung einzuschränken. Das darf nicht sein. Es geht auf Kosten der Schwächsten und ist im ungünstigsten Fall lebensgefährlich. Das sieht die Neue Osnabrücker Zeitung anders. Es ist höchste Zeit, auf die Eigenverantwortung zu setzen. Sollten sich die Umstände ändern, lassen sich die Vorgaben ja auch wieder anpassen.
Soweit die Presseschau von morgen. Danke an Robert Oschatz und Sonja Helmke. Und das war auch die Sendung Das war der Tag. Nach den Nachrichten geht es weiter mit dem Kulturmagazin Fazit. Und dann hören Sie die Radionacht mit Leonhard Ameln. Und morgen früh begrüßt Sie dann zu den Informationen am Morgen Christoph Heinemann. Unter anderem mit Interviews mit CDU-Chef Friedrich Merz zu den Sanktionen und mit dem AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla zur Kritik, er sei zu russlandfreundlich. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.